Prüfungen, jeder hat sie. Unbekehrte und bekehrte Menschen haben gleichermaßen Prüfungen, Sorgen und Probleme. Finanzielle Probleme, familiäre Probleme, Frustrationen plagen Menschen in allen Lebensbereichen. Und warum? Verstehen wir, warum wir Probleme haben? Wissen wir, was wir dagegen tun sollten? Wissen wir, warum Gott zulässt, dass sie in unserem persönlichen Leben auftreten? In diesem Zeitalter des Unglaubens kennen nur sehr wenige die Antwort auf diese Fragen. Aber unsere Bibel offenbart die Antwort klar und einfach. Beachten wir zunächst, was normalerweise geschieht, wenn Prüfungen in das Leben von Menschen kommen. Wahrscheinlich haben wir das in der Vergangenheit selbst schon erlebt. Denken wir an das Beispiel der Israeliten in den Tagen des Mose. Der allmächtige Gott griff ein und vollbrachte gigantische Wunder, um sein Volk aus der Knechtschaft in Ägypten zu befreien. Er öffnete ihnen einen Weg durch das Rote Meer und führte sie dann in die Wüste Sinai. Zu dieser Zeit, nachdem Israel die große Kraft Gottes gesehen hatte, begannen die Prüfungen. Zunächst kam es zu einer Wasserknappheit. Dann wurde das Volk müde, sich vom Manna zu ernähren und sehnte sich danach, Fleisch zu essen. Das Volk begann, den Glauben an Gott zu verlieren. Sie beschuldigten ihn, sie nicht zu lieben, sich nicht um sie zu kümmern. Und sie begannen ihn zu beschuldigen, nicht die Macht zu haben, für ihre Bedürfnisse zu sorgen. Meckern, motzen, murren, schimpfen, stöhnen und klagen. Wären wir doch in Ägypten gestorben, schimpfte das Volk. Wären wir doch in dieser Wüste gestorben, klagten sie. Das Klagen führte zu weiterem Unfug. Und schon bald schmiedeten sie dann den Plan, gegen Mose zu rebellieren und nach Ägypten zurückzukehren. Wir wollen uns einen Hauptmann machen und nach Ägypten zurückkehren, sprachen sie untereinander. Offensichtlich wussten die Israeliten nicht, was sie mit ihren Prüfungen und Problemen umgehen sollten. Ihre Prüfungen führten sie von Gott weg. Das Ergebnis war, dass sie Gott auf die Probe stellten, sich weigerten, seinen Verheißungen zu glauben und in der Wüste starben. Lesen wir dies in 4. Mose 14, Vers 11. 4. Mose 14, Vers 11. Ich lese heute aus der Luther 2009. 4. Mose 14, Vers 11. Und der Herr sagte zu Mose: Wie lange lästert mich dieses Volk? Und wie lange wollen sie nicht an mich glauben, bei allen Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Lesen wir auch im selben Kapitel die Verse 22 und 23. Vers 22. Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal versucht und meine Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Ist das nicht die übliche fleischliche, gesinnte Reaktion, wenn Prüfungen auftreten? Führen Prüfungen nicht gewöhnlich dazu, dass die Menschen anfangen zu stöhnen und zu meckern, sich selbst zu bemitleiden und bald beginnen, Gott anzuklagen, seine Diener bitter anzugreifen und sogar sein Wort und seine Verheißung lächerlich zu machen? Der nächste Schritt nach dem Jammern ist die falsche Anklage und dann kommt die offene Rebellion. Wie sieht es mit Prüfungen in unserem Leben aus? Wie reagieren wir auf Prüfungen, auf Tests oder Probleme? Treiben Sie einen dazu, eine verbitterte Haltung einzunehmen? Machen Sie uns nachtragend oder wütend? Folgen wir dem gleichen Weg, den die Israeliten gegangen sind, dem Weg des Jammerns und des Nörgelns, des Unmuts und schließlich der Rebellion? Oder haben wir persönlich gelernt, warum Gott es zulässt, diese Prüfungen in unserem Leben zu kommen? So oft vergessen wir, dass die Erfahrungen und Beispiele, die im Alten Testament gegeben werden, zu unserem Nutzen geschrieben wurden. Schlagen Sie mit mir auf 1. Korinther 10 und lesen wir Vers 11. Hier lesen wir: Das alles aber widerfuhr jenen als Beispiel. Es ist aber uns zur Warnung geschrieben, für die das Ende der Welt gekommen ist. Paulus schrieb den Römern in Römer 15, Vers 4. Schlagen wir auf Römer 15 und lesen wir Vers 4. Wer bist du, dass du den Knecht eines anderen richtest? Er steht, Moment, das war die falsche, 15 Vers 4, denn alles, was früher geschrieben wurde, das wurde für uns als Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und den Trost der Schriften die Hoffnung haben. Betrachten wir also erneut das Beispiel der Israeliten. Was war ihr grundlegender Fehler? Ganz einfach dies: Ungeachtet der Wunder, die Gott an ihnen vollbracht hatte, verloren sie den Glauben an Gott und brachen die Gebote. Mangelnder Glaube und Ungehorsam gehen Hand in Hand. Sie verhärteten ihr Herz gegen Gott. Dies lesen wir in Hebräer 3, Vers 8. Hebräer 3, Vers 8. Dann verstockt eure Herzen nicht, wie in der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Sie konnten das verheißene Land nicht betreten, weil sie nicht glaubten. Dies lesen wir im selben Kapitel auf Vers 19. Hebräer 3, Vers 19. Und wir sehen, dass sie nicht hineinkommen konnten wegen des Unglaubens. Sie hörten das Wort Gottes, aber, Hebräer 4, Vers 2. Denn es ist auch uns verkündet, genau wie jenen, aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil es nicht mit dem Glauben verbunden wurde bei denen, die es hörten. Können wir die Lektion erkennen? Die Israeliten dachten offenbar, dass es ihnen leicht fallen würde, Ägypten zu verlassen, weil Gott mit ihnen sein sollte. Sie dachten, die Reise durch die Wüste würde bequem und angenehm werden. Als die Prüfungen kamen, wurden sie völlig unvorbereitet getroffen. Sie waren schockiert, überwältigt und überrascht. Sie konnten nicht verstehen, warum Gott sie in Schwierigkeiten und in Problemen geraten ließ. Das war nicht das, was sie wollten. Sie wollten die von Gott versprochenen Segnungen, aber nicht die Prüfungen, die Gott ihnen erlaubte zu erleben. Wie trifft das auf uns zu? Wahre Christen sind diejenigen, die befreit wurden, nicht aus physischer Knechtschaft, sondern aus geistlicher Knechtschaft. Wir sind von der Knechtschaft der Sünde befreit worden. Wir werden zu seinem heiligen Volk. Das lesen wir in 1. Petrus 2, die Verse 9 und 10. 1. Petrus 2 Und lesen wir die Verse 9 und 10. Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, um die Tugenden dessen zu verkünden, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Vers 10. Die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Wir sind mit dem vergossenen Blut von Jesu Christi erkauft. Dies lesen wir in 1. Korinther 6, Vers 20. Schlagen wir auf 1. Korinther 6 und lesen wir Vers 20. Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib und mit eurem Geist, die Gott gehören. Wir sind sein Volk. Und wie das alte Israel hat Gott uns bestimmt wunderbare, herrliche Verheißungen gegeben. Wie bei ihnen gibt es jedoch Bedingungen, um diese geistlichen Verheißungen zu erhalten. Die beiden Bedingungen des Glaubens und des Gehorsams. Um zu sehen, ob wir wirklich an ihn glauben, ob wir wirklich an sein Wort und seine Verheißung glauben, stellt Gott uns auf die Probe und prüft uns. Die Fragen, die Gott sich stellen könnte: Werden wir treu bleiben? Glauben wir wirklich an ihn? Und sind wir bereit, ihm zu gehorchen, ungeachtet der Umstände? Diese Prüfungen offenbaren den wahren Charakter. Das wahre Gesicht eines Menschen: Ist er echt oder tut er nur so, als ob er ein Christ wäre? Die Reaktion auf die Prüfungen offenbart die Antwort. Bedenken wir die Tatsache, wenn wir das nächste Mal einer schweren Prüfung ausgesetzt sind. In welchem Bereich unseres Lebens hat Gott uns auf die Probe gestellt? Haben wir das Gefühl, dass wir kurz davor sind, die Schwelle zu erreichen? Sind wir bereit zu sagen: Na gut, bis zu diesem Punkt war alles in Ordnung, aber das war's, jetzt habe ich die Nase voll, das reicht mir? Sind wir bereit, genug zu schreien und aufzugeben? Gottes Wort aus dem Fenster zu werfen und seine Verheißungen zurückzuweisen? Wenn Prüfungen kommen, ist es viel zu einfach, unsere Augen von Christus abzuwenden und auf die Prüfungen selbst zu starren. Genau wie Petrus, als er versuchte, auf dem Wasser zu gehen, wandte er seinen Blick von Christus ab und starrte auf die heulende Winde und die tobende See. Die Angst packte ihn, der Glaube schwand und er begann in den Wassern zu versinken. Aber im Gegensatz zu den alten Israeliten wusste Petrus, was zu tun war. Wenn es Ärger kam, er rief zu Christus: Herr, rette mich. Dies können Sie in Matthäus 14, die Verse 28 bis 30 nachlesen. Jesus streckte die Hand aus, fing ihn auf und befreite ihn. Manchmal befreit uns Gott jedoch nicht sofort. Manchmal prüft er unseren Glauben, unsere Bereitschaft, sich auf ihn zu verlassen, indem er zulässt, dass die Prüfungen noch einige Zeit andauern. In bestimmten Fällen kann Gott zulassen, dass die Prüfung bestehen bleibt bis zum Tode. Sind wir auch in solchem Fall willens, Gott zu vertrauen, sich auf ihn zu verlassen und den einfachen Glauben darauf zu vertrauen, dass er uns rettet, befreit, beschützt, heilt, aufbaut und seinen versprochenen Segen gibt? Es gibt Krankheitsfälle, bei denen Gott aus irgendeinem Grund, den nur er kennt, die Heilung verzögert. Manchmal dauert die Krankheit oder das besondere Leiden jahrelang. Dennoch verspricht Gott in seinem Wort, diejenigen zu heilen, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Er verspricht jedoch nicht, dass er sofort heilt, wenn wir ihn anrufen. Die Zeit und die Art und Weise hält Gott in seinen eigenen Händen. Wenn wir krank sind oder in irgendeiner Weise leiden, sind wir bereit, Gott zu vertrauen, unabhängig davon, wie lange er uns die Glaubensprüfung auferlegt. Sind wir bereit, seinen Verheißungen bis zum Ende zu vertrauen, auch wenn die Antwort vielleicht erst nach Jahren oder sogar erst nach der Auferstehung kommt? Sind wir also bereit, im Glauben auszuharren? Vielleicht ist unser Problem finanzieller Natur. Seit wir den Zehnten geben, sind wir aus irgendeinem Grund tiefer in den Schulden gesunken. Geben wir Gott dann die Schuld? Nennen wir ihn einen Lügner, weil er versprochen hat, den treuen Zehntenzahler zu segnen? Schlagen Sie mit mir auf Malachi 3 und lesen wir Vers 10. Malachi 3, Vers 10. Bringt aber die Zehnten ganz in mein Vorratshaus, damit in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hierin, sagt der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen werde und Segen herabschütte in Fülle. Wie lange werden wir Gott vertrauen? Wie lange werden wir im Glauben ausharren und uns bemühen, unser Bestes zu tun, um unser Einkommen weise und umsichtig zu verwenden und unseren Schuldenberg zu tilgen? Sind wir bereit, mit Gott geduldig zu sein und zu warten, bis er es für richtig hält, uns zu segnen? Denken wir daran, dass Gott verspricht, den treuen Zehntenzahler zu segnen. Aber wir müssen glauben, wir müssen weiterhin seinen Gesetzen gehorchen. Was ist mit denjenigen, die keinen Partner haben? Sollen diese besondere Prüfung dazu führen, dass man den Glauben an Gott verliert und ihn als ein strenger Gott ohne Liebe nennt und bitterlich gegen seine Wahrheit rebelliert? Einige, die mit diesem Problem konfrontiert sind, haben rebelliert. Manche halten eine vorübergehende körperliche Beziehung für wichtiger als ein Eintritt in das Reich Gottes, als sein eigener Sohn für alle Ewigkeit. Wie würden wir uns entscheiden? Was ist unsere größte Prüfung? Halten wir inne und denken wir einen Moment darüber nach. Hat unsere Prüfung uns gelehrt, Gott zu vertrauen und sich auf ihn zu verlassen bis zum Ende? Stärkt sie den Glauben? Lehrt sie uns Geduld? Oder beginnen sich Zweifel einzuschleichen? Schleicht sich Entmutigung ein? Nehmen Selbstmitleid überhand? Ersetzen Bitterkeit, Feindseligkeit und Hass die Liebe und Freude von Gottes Heiligem Geist? Denken wir daran, was auch immer unsere Prüfungen sind, Gott kennt sie. Er weiß alles darüber und er ist zutiefst besorgt um uns, wer auch immer wir sind. Wenn er wollte, könnte er uns die Prüfung in einem Augenblick vom Hals schaffen. Die Tatsache, dass er das nicht tut, zeigt deutlich, dass er sieht, dass die Prüfung gut für uns ist, dass wir sie brauchen, um den Charakter Christi zu entwickeln. Gott kennt unser Problem. Es ist nichts von seinen Augen verborgen. Er möchte, dass wir es ihm übergeben und ihm vertrauen. Er möchte, dass wir lernen, sich auf ihn zu verlassen, in geduldigem, lebendigem Glauben. Gleichzeitig möchte er, dass wir geistlich weiter wachsen und unseren Teil dazu beitragen, sich selbst zu überwinden, sich ihm zu ergeben und seinen Geboten zu gehorchen. Zur gegebenen Zeit wird er uns erlösen. Das ist sein Wort, sein Versprechen, und es kann nicht gebrochen werden. Dies lesen wir in Johannes 10, Vers 35. Johannes 10. Und lesen wir Vers 35. Wenn er die Götter nennt, zu denen das Wort Gottes kam, und die Schrift kann jedoch nicht gebrochen oder aufgelöst werden. Lesen wir auch Titus 1 und lesen wir Vers 2. Titus 1, Vers 2. In der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Aber wir müssen auf ihn vertrauen, geduldig, beharrlich, mit Dankbarkeit und Demut. Es gibt einen Grund für jede Prüfung. Er sorgt sich sehr um uns. Prüfungen bedeuten nicht, dass Gott das Interesse an uns verloren hat. Machen wir uns keine Sorgen, wir sind nicht in der Bedeutungslosigkeit versunken. Gott kennt jedes Haar auf unserem Kopf. Das können wir nachlesen in Lukas 21, Vers 18. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Er weiß alles über uns. Aber warum haben wir dann Prüfungen? Im Grunde genommen kommen die Prüfungen aus einem Grund. Wir sind noch nicht vollkommen. Wenn wir bereits vollkommen wären, bräuchten wir keine Prüfungen. Aber da wir noch einen Weg vor uns haben, bevor wir die Vollkommenheit erreichen, gibt Gott uns Prüfungen, um uns weiterzuhelfen. Prüfungen, Schwierigkeiten sind normalerweise darauf zurückzuführen, dass wir das Ziel verfehlt haben. Normalerweise leiden wir darunter, dass sich die Sünde irgendwie in unserem Leben eingeschlichen hat, uns täuscht und uns zu unklugen Entscheidungen veranlasst. Christus wurde in allem versucht bzw. auf die Probe gestellt, wie auch wir, jedoch ohne Sünde, um seinen Charakter zu stärken. Wie auch bei Abraham bezüglich Isaak. Es war nicht, weil er gesündigt hätte, sondern um seinen Charakter zu vervollkommen. Um auch unter Beweis zu stellen, dass er vollkommen auf Gott vertraute. Sünde bringt Schwierigkeiten, Prüfungen und schließlich, wenn wir sie nicht bereuen, den Tod. Wenn wir also in der Sünde stolpern, straft uns Gott, um uns aufzuwecken und zur Umkehr zu bewegen. Wenn wir Gott nicht gehorchen, ernten wir die in 3. Mose Kapitel 26 erwähnten Flüche. Wenn wir bereuen, wird Gottes Segen über uns ausgegossen. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Die menschliche Natur selbst ist in einem hohen Maß für viele unserer Prüfungen verantwortlich. Sie ist voller Betrug und Bosheit, Eitelkeit und Feindseligkeit. Dies lesen wir in Jeremia 17, Vers 9. Jeremia 17, Vers 9. Es ist das Herz, ein trügerisches und unheilbares Ding. Wer kann es ergründen? Schlagen wir auf Römer 8 und lesen wir Vers 7. Römer 8, Vers 7. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, weil sie dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn sie kann es auch nicht. Deshalb gibt uns Gott Prüfungen, um uns zu helfen, die Anziehungskraft der menschlichen Natur zu überwinden und uns von uns selbst zu befreien. Er züchtigt, bestraft und korrigiert uns. Lesen wir Hebräer 12, Vers 6. Hebräer 12, Vers 6. Denn wenn der Herr lieb hat, den erzieht er, und er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Gottes Züchtigung ist ein Beweis für seine große Liebe zu uns. Warum haben wir dann Prüfungen? Weil wir sie benötigen. Sie lehren uns wichtige Lektionen des Glaubens, der Demut, der Ehrfurcht und der Verehrung für Gott. Sie zeigen uns, wie unfähig wir aus eigener Kraft sind, unsere Probleme zu lösen. Sie reinigen und verfeinern unseren Charakter. Sie helfen uns von einer fleischlichen und nach innen gerichteten Einstellung zu einer geistlichen und nach außen gerichtete Einstellung zu verändern. Die geistliche Natur Christi wird eingepflanzt, aber auf diese Weise wachsen wir. Schlagen wir Epheser 4 und lesen wir Vers 13. Epheser 4, Vers 13. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle Christi. Beachten wir, was Gott den Israeliten, unseren Vorfahren, sagte. Gehen wir zurück zum Alten Testament in 5. Mose 8 und lesen wir Vers 2. 5. Mose 8, Vers 2. Denke an den ganzen Weg, den dich der Herr, dein Gott, diese 40 Jahre in der Wüste geleitet hat, indem er dich demütigte und dich prüfte, damit kund würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Das ist der Grund, warum Gott uns Prüfungen gibt. Wie sagte Gott in Jakobus 1, und lesen wir Vers 2 bis 4. Jakobus 1, lesen wir die Verse 2 bis 4. Jakobus 1, angefangen Vers 2. Meine Brüder, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in verschiedenen Anfechtungen geratet und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Zählen wir die Prüfung als reine Freude? Warum nicht? Beachten wir, was Petrus sagte in 1. Petrus 4 und lesen wir die Verse 12 und 13. 1. Petrus 4, angefangen in Vers 12. Ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt, so eure Versuchung, als widerführe euch etwas Fremdes. Sondern freut euch, Vers 13, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Wie widersprüchlich zur menschlichen Natur. Petrus schrieb auch in 1. Petrus 1, Vers 7, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Wie köstlich sind die Prüfungen eines Christen, wie notwendig, wie lebenswichtig für das geistliche Wachstum. Wie dankbar sollten wir für jede einzelne von ihnen sein. Wir sollten innehalten und Gott für unsere Prüfungen danken. Loben wir ihn dafür, dass er sich so sehr um uns kümmert. Aber Moment mal, Prüfungen tun weh, nicht wahr? Sie bringen Elend, Leiden, Herzschmerz und Kummer mit sich. Wie können wir dann lernen, uns über sie zu freuen? Natürlich erwartet Gott nicht, dass wir die eigentliche Prüfung, den Schmerz oder den Kummer als freudig empfinden. Das ist nicht der Punkt. Auch wenn die Prüfung selbst Leiden mit sich bringt, müssen wir erkennen, dass das Ergebnis, die Früchte der Prüfung, das ist, was uns dazu bringen sollte, uns zu freuen und dankbar zu sein. Die Prüfungen selbst, während wir sie ertragen, können uns traurig und betrübt machen. Schlagen Sie mit mir auf 1. Petrus 1 und lesen wir Vers 6. Darüber freut ihr euch, die ihr jetzt für kurze Zeit, wenn es sein muss, in verschiedenen Anfechtungen traurig seid. Der Apostel Paulus schrieb an die Hebräer in Hebräer 12 und Vers 11. Jede Züchtigung, aber wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Wie wahr? Aber Paulus erklärt, lesen wir Vers 11 weiter, den letzten Teil, danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Beachten wir, wenn die Prüfung vorüber ist, werden gute Früchte getragen. Die Früchte der Geduld, des Glaubens, der Demut und der Gerechtigkeit. Wenn wir den wunderbaren Grund bedenken, warum Gott uns in seiner überragenden Liebe Prüfungen gibt, sollten wir wirklich dankbar sein und uns freuen. Darum erhebt die Hände, die herabhängen und die schwachen Knie, ermahnte der Apostel Paulus. Seien wir nicht deprimiert, enttäuscht oder entmutigt. Loben wir Gott dafür, dass er uns eine Charakterbildung, eine charakterbildende Prüfung gibt oder gegeben hat. Das ist die Haltung, die wir haben sollten. Diejenigen, die in ihrer Prüfung meckern und schimpfen, verpassen diese wichtige Lektion der Charakterbildung. Wir verpassen die wirklichen Lektionen, die wir durch unsere Prüfungen lernen sollten. Erinnern wir uns, durch unsere Prüfungen werden wir Jesus Christus immer ähnlicher in seinem Charakter, in unserem Wesen, in unserem Mitgefühl und unserer Liebe. Wenn wir selbst leiden, lernen wir, Bedeutungen für andere zu haben, die leiden. Wir können mit anderen mitfühlen, die Prüfungen haben, weil wir sie selbst durchgemacht haben. Wir wissen, wie sie sind. Wir haben sie selbst durchgemacht. Wenn wir das nächste Mal geneigt sind, uns wegen unserer Prüfung selbst zu bemitleiden, halten wir inne und denken wir an das Beispiel Jesu Christi, der um der Freude willen, die ihm bereitet war, das Kreuz erduldete und die Schande verachtete, die zur Rechten des Thrones Gottes sitzt. Wie viel mehr Prüfungen hatte Christus als unsere? Wie viel mehr Leiden hat er durchgemacht? Er trug den Kummer aller Menschen auf seinen Schultern. Verworfen, verachtet, angespuckt, geschlagen, verhöhnt und verspottet und schließlich nach all dem gekreuzigt. Haben wir jemals ähnliche Prüfungen durchgemacht wie Christus? Denken wir daran, was er für uns durchgemacht hat, und seien wir dankbar. Ja, seien wir dankbar für unsere Prüfung. Denken wir daran, was der Apostel Paulus schrieb in Apostelgeschichte 14 und lesen wir Vers 22. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und dass wir durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen müssen. Erinnern wir uns, 2. Timotheus 3 und lesen wir Vers 12. 2. Timotheus 2. Timotheus 3 und lesen wir Vers 12. Und alle, die gottesfürchtig leben, wollen in Christus Jesus werden Verfolgungen erleiden. Erinnern wir uns daran, wie David schrieb im Psalm 34, lesen wir Vers 20. Letzte Bibelstelle, Psalm 34. Psalm 34 und lesen wir Vers 20. Der Gerechte muss viel leiden, aber der Herr hilft ihm aus dem Allem. Seien wir nicht überrascht, wenn sie kommt. Danken wir Gott für sie. Freuen wir uns über sie und legen wir sie in Gottes Hände und vertrauen wir darauf, dass er uns nach seiner Barmherzigkeit und nach seinem Erbarmen erlösen wird.